In der heutigen, oft für uns dunklen Zeit befassen wir uns erneut mit dem Thema der Hoffnung und wir möchten Ihnen eine inspirierende Geschichte näherbringen, die Sie in der Nachfolge Christi und im Glauben auch stärken soll. Es grüßt Sie und ein herzliches Willkommen, liebe Hörerfamilie, und am Mikrofon ist Andrea Marti. Papst Franziskus hat dem Heiligen Jahr ein Motto, das unter dem Titel Pilger der Hoffnung steht, gegeben, das uns alle dazu anregt, Hoffnung zu verbreiten und nicht nur an Weihnachten, sondern auch unter dem Jahr. In einem der größten Gefängnisse Italiens steht die heilige Pforte offen und das wirft viele Fragen auf. Wieso öffnet Papst Franziskus in einem hoffnungslosen Umfeld und dies in einer Zeit, in der ein Priestermangel noch herrscht, eine heilige Pforte? Was kann der Papst in einem Umfeld tun, das oft als hoffnungslos angesehen wird? Heute haben wir erneut die Ehre, mit Thorsten Hartung zu sprechen, einem Mann, der selbst einen langen Weg hinter sich hat. Er war einst ein brutaler Täter, doch im Gefängnis fand er den Glauben und wurde zu einem Hoffnungsträger für viele Menschen. Lassen Sie uns gemeinsam erfahren, wie wichtig Hoffnung und Glaube für ihn waren und wie er diese Botschaft heute an andere weitergibt. Und so begrüße ich dich ganz herzlich, lieber Thorsten, und wir freuen uns auf deine Gedanken.
Ja, grüß Gott aus Sachsen, Deutschland.
Lieber Thorsten, wie würdest du die Hoffnung in der Zeit, bevor du zum Schwerverbrecher wurdest, umschreiben?
Die Hoffnungslosigkeit und dieses Brutale, das war die Zeit meiner Kindheit und bevor mir Gott begegnet ist, die würde ich als Hoffnungslosigkeit bezeichnen. So bin ich auch mit meinem Leben umgegangen und mit dem Leben anderer. Und die Zeit der Hoffnung begann am 15. Mai 1998, wo Gott mich angesprochen hat im Gefängnis in der Zelle.
Da hast du wieder den Sinn deines Lebens erfahren oder gesehen, gefunden.
Hoffnung hat ja auch was mit Sinnhaftigkeit des Daseins zu tun. Der Sinn unseres Lebens kommt von Gott her. Er hat für jeden Menschen eine individuelle, eine Sinnhaftigkeit seines Daseins. Es gibt da zwei Elemente. Das eine ist eine Prägung, das andere ist eine willentliche Entscheidung meinerseits.
Ja, lieber Thorsten, vielleicht für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die deine Geschichte nicht kennen oder noch nicht kennen, was ist deine Vergangenheit? Wie wurdest du zum Schwerverbrecher? Was hat dich geprägt und wie bist du wieder herausgekommen?
Also ich selbst bin in einer atheistischen und gewalttätigen Familie groß geworden. Wir waren vier Kinder und haben ständig gesehen und am eigenen Leib auch erfahren, dass Probleme, Konflikte mit Gewalt gelöst werden. So bin ich dann auch äußerst auffällig geworden. Es gab dann auch noch zwei prägende Elemente innerhalb meiner Kindheit. Meine Mutter wollte sich vom Meer hängen, da war ich 7. Mein Vater mich totschlagen, da war ich 10. Und mit 11 Jahren habe ich mich entschieden, ich werde nicht mehr Opfer sein, sondern Täter. Und da beginnt auch meine bewusste Entscheidung, die andere Seite zu wählen. Ja, und dann mit 18 das erste Mal ins Gefängnis. Insgesamt habe ich 22 Jahre meines Lebens im Gefängnis gesessen. Und bei der letzten Inhaftierung von 15 Jahren ist mir Gott begegnet in meiner Isolationshaft.
Wie würdest du diesen Zeitpunkt beschreiben? Wie ist er dir begegnet?
Ich hatte fast 5 Jahre Einzelhaft und in dieser Einzelhaft ist ein Selbsterkenntnisprozess in Gang gekommen mit der Oberfrage, wer bin ich? Und die konnte ich dann nach diesen fast 5 Jahren beantworten. Also Exerzitien haben auch einen Sinn und letztendlich war es nichts anderes für mich persönlich, rückblickend. Und habe erkannt, wer ich bin. Und das war nicht nur das Opfersein, sondern mein Gewissen fing an zu atmen und ich sah meine Täterschaft. Und ich wusste nicht, wohin mit meiner Schuld. Ich war ja nicht gläubig, nicht getauft, keinen christlichen Hintergrund und war gefangen in Verhaltensformen, die mich ständig in größere Konflikte gestürzt haben. Also ähnlich wie ein Blinder, der weiß, dass er blind ist und sich selbst nicht sehend machen kann. Und ich wollte dieses Leben nicht mehr, weil ich ja wie gesagt, das Gewissen geöffnet wurde und anfing zu atmen. Und die Schuld hat mich ja geradezu erdrückt. Und ich habe nach einem Ort gesucht. Halt, ne? Schuld ist ja auch eine Form von innerem Gefängnis. Und habe dann in meiner Hilflosigkeit an diesem 15. Mai einfach ein Gespräch mit Gott angefangen, tatsächlich ein bewusstes Gespräch. Und all mein Zweifel war im ersten Satz drin, in dem ich sagte: Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann hilf mir bitte, ich will dieses Leben nicht mehr. Und habe ihm meine Lebensgeschichte erzählt in der Chronologie. Natürlich erstmal das Opfer sein, 7 Jahre Mutter will sich vor mir hängen, mir die Schuld geben. Und 10. Lebensjahr, wo mein Vater mich, er wollte mich nicht totschlagen, aber meine Mutter hat diesen Satz gesagt: Hör auf, du schlägst den Jungen sonst tot. Und das hat sich natürlich sehr in mein Unterbewusstsein eingeprägt. Und ich sah das alles. Vor meinem inneren Auge lief wirklich so in der Erzählung die inneren Bilder der Erlebnisse ab. Und ich fing an, in einer Innerlichkeit anzuweinen, die mir völlig unbekannt war. Ich hatte nämlich wieder Kontakt zu meinen eigenen Emotionen, die ich vorher verleugnet habe, versteckt habe oder Schutzstrategien entwickelt habe, um nicht daran denken zu müssen, an die negativen Erlebnisse. Und in der Chronologie meines Erzählens, und ich war fertig und bin wieder in meiner Gegenwart der Zelle angekommen und wollte wieder von vorne anfangen, als wenn Gott taub wäre. Und wollte wieder sagen: Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann hilf mir und es tut mir leid. Und wollte gerade ansetzen und wieder meine Geschichte erzählen. Und da sprach mich also hörbar Gott an mit zwei Wörtern. Und zwar: Ich weiß. Und am meisten hat mich beunruhigt und beeindruckt die Stimmfarbe. Die war nämlich nicht verurteilend, sondern wirklich wie ein liebender Vater, der über den Kopf schaut und sagt: Ja, ich weiß, ich kenne deine Geschichte, ich habe alles gesehen, ich kenne dein Denken, Reden und Handeln und ich kenne auch dein Opfer und deine Täterschaft. Und das hat mein Welt- und Wertbild just in dieser Sekunde zusammenfallen lassen und ich musste denken, neu denken, ein neues Welt- und Wertbild mit einer wichtigen Komponente, nämlich dass Gott tatsächlich auch da ist. Und er ein Vater ist, das war allein an der Stimmfarbe. Es war keine Verurteilung drin, sondern ein Verständnis. Nicht eine Rechtfertigung meines Lebens, sondern ein Verständnis über mein Leben. 2 Jahre später habe ich mich im Gefängnis taufen lassen und ein Jahr später habe ich mich dem unbefleckten Herzen der Gottesmutter Maria geweiht. Und alle Projekte, die ich mache, werden der Mutter geweiht, weil sie mir wirklich eine geistige Mutter ist, wie ich sie im tatsächlichen Leben mit Menschen nicht hatte.
Thorsten, du hast dich auf einen Selbstfindungsprozess eingelassen. Wer bin ich? Und dann hat Gott zu dir gesprochen. In welchem Kontext kann ich das zuordnen, dass du dann doch plötzlich zu Gott gekommen bist? Hattest du irgendwelche Impulse bekommen oder Schriften gelesen? Du warst in Einzelhaft.
Ja, also ich habe natürlich die Zeit genutzt und die Frage, also wenn man im Gefängnis eingesperrt ist, in Isolationshaft, Einzelhaft, und das 5 Jahre, zeigt ja, dass das Verhalten meinerseits so auffällig ist, dass ich von der Gesellschaft ausgegrenzt werden muss. Und ich habe mir die Frage gestellt: Nee, okay, das ist ja der Ist-Zustand, sondern also ein Symptom. Ich möchte gerne wissen, warum das und weshalb das so ist. Und habe meine Kindheit aufgearbeitet. Und wie ich angefangen habe, der Impuls war eigentlich eine Psychologin, die mir einmal die Woche zur Seite gestellt wurde. Sie hatte keinen Auftrag. Also eigentlich, dass ich nicht hospitalisiere und damit immer noch verhandlungsfähig bin. Man wollte mich ja verurteilen und nicht dann irgendwie schizoid oder schizophren oder was auch immer und nicht mehr verhandlungs- oder hospitalisiere, nicht verhandlungsfähig bin. Und die hat nach ein paar Monaten des normalen Gesprächs, wie gesagt, sie hatte keinen Auftrag, hatte sie in einer blitzartigen Geschwindigkeit durch eine Fragetechnik, ist sie an einer kindlichen Verletzung an mich herangekommen, dass ich sofort sie gesagt: Hören Sie auf, das machen Sie nicht nochmal, haben Sie mich verstanden? Und bin dann auf meine Zelle gegangen und habe darüber nachgedacht: Okay, was hat sie gefunden? Eine Wahrheit. Also sie hat mich dann durch eine Fragetechnik offensichtlich auf eine innere Wahrheit hingewiesen, die ich überprüft habe, ob das stimmt, und das stimmte, und habe gedacht: Wie hat die das gemacht? Da gibt es doch bestimmt irgendeinen Mechanismus, so eine Fragetechnik, die sie in ihrer Ausbildung irgendwie gelernt hat. Daraufhin habe ich meinen Anwalt kontaktiert und habe ihn gefragt, er möge doch die Vorsitzende Richterin fragen, ob ich ein Fernstudium in Psychologie machen darf während meiner Einzelhaft in der Uni Hagen. Und das ist mir genehmigt worden und habe dann 3 Semester Psychologie studiert, aber nicht um Psychologen zu werden, sondern einfach um die Werkzeuge zu verstehen, welche Werkzeuge hat sie benutzt, wie hat sie das gemacht. Und nachdem ich das verstanden habe, habe ich diese Werkzeuge natürlich bei mir angesetzt. Ich habe ja niemandem vertraut. Das heißt, ich habe mir selber die Fragen gestellt. Mein Medium war dann ein Tagebuch und die Überschrift war: Wer bin ich? Unterfrage: Warum bin ich aggressiv? Was ist Aggression? Was ist Vertrauen? Warum vertraue ich nicht? Wo kommt das her? Also die Symptomatik gesehen in meinen Handlungen und wollte wissen, wo kommt das her? Also eher die Ursache verstehen. Und das war dieser Prozess des Selbsterkennens halt. Das ist übrigens ein tolles Wort, ne? Selbst-, er groß geschrieben, Jesus, Gott, kennt. Er kennt mein Selbst.
Dann hast du mit dem Psychologiestudium begonnen und gleichzeitig warst du auf der Suche nach Gott, weil er hat dich angesprochen. Ich weiß.
Ja, das kam aber erst danach, nach diesem Selbsterkenntnisprozess halt. Ich hatte da immer noch kein Verständnis von Gott, sondern mir ging es nicht darum, gibt es Gott, gibt es ihn nicht. Diese Frage war in meinem Kopf nicht anwesend, sondern wer bin ich? Und auch diesen Prozess habe ich verstanden, wer ich bin, und wollte dann diese Verhaltensform, die negativ und lieblos nichts anderes als Sünde ist, also Sünde ist ja die Definition für mich persönlich, ist liebloses Denken, Reden und Handeln. Und dann kommen ja die Konsequenzen, die da hinten dran hängen. Und ich wollte einfach dieses Verhalten nicht mehr. Und habe dann angefangen, also es fing an diesem 15. Mai, ich war immer noch gefangen in diesen, ich habe eine Frage, wo gehe ich mit meiner Schuld hin, und keine Antwort gefunden. Und dieser 15. Mai hatte ich ja vor meinem Zellenfenster ein Bettlaken gespannt. Und da kam ein Windhauch hinein und das blähte sich auf wie ein kleines Segel, legte sich zurück ans Fensterkreuz. Und just in dieser Sekunde hatte ich die Assoziation Kreuz, Christentum, Gott und fing dort mein bewusstes Gebet an und Gott um Hilfe zu bitten. Und er hat geantwortet mit: Ich weiß.
Was hat es mit dir gemacht in Bezug auf die Hoffnung, also bevor du diese Antwort von Gott bekommen hast? Hattest du eine Hoffnung im Herzen oder existierte dieses Gefühl gar nicht?
Nein, es existierte nicht mehr, weil ich war ja, wie gesagt, lange in U-Haft und die Straferwartung war ja auch zwischen 25 und 28 Jahre. Und ich war Mitte 30 und da hat sich die Hoffnung also sukzessiv abgebaut. Da war nicht mehr viel da. Und man muss sich ja damit auseinandersetzen, dass man bis zu seinem Lebensende in so einer Zelle sitzt, halt in 8 Quadratmetern und sein Leben fristet. Also die Hoffnung war, da war nicht mehr viel.
Und hat sich das drastisch verändert, als Gott zu dir gesprochen hat?
Also als erstes hat sich mal mein Weltbild und mein Glaubensbild verändert, also dass ich nicht nur an den Beipackzettel von Medikamenten glaube, sondern darüber hinaus, dass es diesen Gott einfach gibt. Es gibt ihn einfach. Und dann ist eigentlich eine völlig neue Frage aufgekommen. Also es gibt ihn, was will er von mir? Und habe mich eher damit erstmal beschäftigt, dass er das nächste Jahr und habe angefangen, Bibel zu lesen und geistliche Literatur. Und habe so langsam verstanden, was er von mir will, was ich tun soll. Und das ergibt natürlich Sinnhaftigkeit. Und wenn man einen Sinn in seinem Leben sieht, dann ist das auch mit Erfüllung wieder ein tolles Wort. Er großgeschrieben- füllt mein Leben, erfüllt mein Leben, nämlich Gott, mit der Sinnhaftigkeit des Daseins. Das sind ja wesentliche Fragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Warum bin ich auf dieser Welt? Und wenn man ein Ziel hat, dann und damit eine Sinnhaftigkeit, das gibt dann ja eine unglaubliche Kraft und dann auch entdeckt, welche Talente Gott einen mit auf den Weg gegeben hat, auf dass man diese Sinnhaftigkeit auch ausfüllen kann, halt mit seiner ganzen Individualität. Das ist doch toll. Also was gibt es Schöneres halt, ne? Und die ganze Unruhe, ne? Also wenn wir Fragen haben, also sinnhafte Fragen, die keine Antwort findet. Wenn wir die keine Antworten haben, dann sind wir halt unruhig. Und Augustinus sagte ein ganz toller Satz: Und unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir, mein Herr und mein Gott. Und genau das ist eingetreten.
Obschon du eigentlich in diesem Zeitpunkt keine große Perspektive hattest, das Gefängnis zu verlassen.
Naja, ich war innerlich frei. Was nützt mir die äußere Freiheit, wenn ich die innere Freiheit nicht habe? Das heißt, der Ort, wenn du eine innere Freiheit hast, ist der Ort, wo du dich ereignen darfst. Und wenn es im Gefängnis ist, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist sekundär. Absolut sekundär. Ich meine, wenn man im Gefängnis sitzt und hat eine innere Freiheit, das ist doch, also die Beamten waren natürlich, die Polizeibeamten und Gefängnisbeamten, die waren natürlich völlig überrascht, dass ich da mit Lächeln durch den Tag gegangen bin halt. Weil es soll ja eine Bestrafung sein. Die Bestrafung hat ja auch letztendlich dahin geführt, das heißt ja Strafverbüßung, Buße, tue Verbüßung. Das heißt, tue Buße heißt, komm zur Erkenntnis und veränder deinen Weg halt, ne? Deine Zielrichtung. Und das war für mich einfach nur beglückend. Ich möchte nicht einen einzigen Tag meiner Inhaftierung missen. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Warum? Ich hatte endlich Zeit für mich, über mich nachzudenken und über die Zielsetzung meines Daseins. Für mich war es dann keine Strafe mehr, für mich war es eine Mönchszelle, eine Kartause.
Genau, dann wurdest du nach 2 Jahren getauft. Wie bist du zur Taufe gelangt?
Nun ja, in der Bibel steht ja drin, wir sollen uns taufen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, also meine Allgemeinbildung sagt mir, es gibt drei Hauptkonfessionen, katholisch, orthodox und protestantisch. Ich kann mich nicht in allen drei taufen lassen. In welche soll ich mich taufen lassen? Das finde ich wieder die göttliche Pädagogik sehr interessant, indem er nämlich nicht zu mir sagte, du musst katholisch werden, sondern er sagte zu mir, beschäftige dich mit der Kirchengeschichte. Das heißt, es hat eine viel tiefere Willensentscheidung. Ich bin ja zur Schlussfolgerung gekommen, dadurch, dass ich mich mit der Kirchengeschichte beschäftigt habe, dass Gott eine Kirche, es gibt nur eine Kirche. Alles andere sind christliche Glaubensgemeinschaften, die sich durch menschlichen Ungehorsam abgespalten haben. 1054, orthodoxe Kirche, Nationalkirchen durch das Byzantinische Reich, durch den Gegenpapst, halt, der da gestellt wurde. 1517, Martin Luther, sie nennen sich selber Protestanten. Die ersten sind übrigens im Johannesevangelium, wo er sagte, dies ist mein Fleisch und mein Blut und Jünger und Folgeleute gingen weg von ihnen, das ist uns nicht zu ertragen. Das war wieder menschlicher Ungehorsam gegenüber der Einsetzung der katholischen Kirche und wieder eine Abspaltung. Und ich sah einfach nur den Fakt, dass Gott eine Zusage macht mit dem Staat der Kirche und sagt auch, dass der Teufel diese Kirche nicht überwinden wird. Halt. Also eine Zusage gleich doch damit verbunden. Und das hat mir innerlich so eine Sicherheit gegeben. Und ich vergleiche das mit einer Burg, die im Inneren einen Garten hat. Und da ist ein Baum und ich kann unter diesem Baum, kann ich da liegen, völlig entspannt, muss mich nicht über Lehramt oder ähnliches. Das Lehramt sind die Mauern und die Zinnen, die mich drinnen schützen und kann da völlig entspannt sein. Und ich bin nicht Augustinus, sondern ich folge diesen Dingen, die uns große Kirchenlehrer in unserer traditionellen Kirche geliefert haben, folge ich einfach halt, ne? Weil die einfach einen größeren Kopf haben als ich und ihr Leben ein Zeichen dafür ist, dass das stimmt.
Du erwähntest zu Beginn des Gesprächs, was soll ich mit der Schuld tun? Wo soll ich sie hinlegen? Was hat es gemacht?
Also mir persönlich war klar, dass an diesem 15. Mai 1998 Gott mir vergeben hat. Meine Schwierigkeit war, dass ich noch 1,5 Jahre mit mir selber gehadert habe und mir selbst nicht vergeben habe, bis Gott zu mir sagte, ich habe dir vergeben, warum vergibst du dir nicht? Und habe verstanden, dass ich mit dieser Haltung, mir selber nicht zu vergeben, mich über den Freispruch Gottes stelle und habe das Ding sofort losgelassen. Das habe ich verstanden.
Lieber Thorsten, gerne würde ich einige Takte Musik einspielen, damit wir das Gehörte in unserem Herzen nachklingen können. Hättest du einen Wunsch?
Großer Gott, wir loben dich, die Nationalhymne der katholischen Kirche.
Ein hoffnungsloser Fall wird zum Hoffnungsträger. Thorsten Hartung. Ein Schwerverbrecher wird im Gefängnis zum Christen, weil Jesus zu ihm spricht. Heute ist Thorsten Hartung für viele Gesetzesübertreter Hoffnungsträger. Und wie dies konkret in seinem Leben aussieht, darüber unterhalten wir uns nun im zweiten Teil. Ja, lieber Thorsten, heute begleitest du solche gefallene Geschöpfe. Wieso ist die Hoffnung, Vermittlung für einen besseren Menschen so zentral? Und wie kannst du diese Hoffnung diesen gefallenen Geschöpfen vermitteln?
Also erstens ist es natürlich zentral, dass die Menschen, die gefallen sind, nicht mehr zu Täter werden, weder sich selbst noch anderen gegenüber. Und wenn diese Menschen zum Heilung, zu dieser inneren Heilung, das ist ja nichts anderes als eine innere Heilung, geführt werden und Gott sie heil macht, dadurch wird auch die Welt besser, wenn sie nicht mehr Täter sind. Und so verändert Gott die Welt. Er ist nicht wegen unserer Sündhaftigkeit gekommen, er hat nicht auf meine Sünde geschaut und mich verurteilt, sondern er hat auf mein eigenes Opfersein geschaut. Und es wird ja auch so wunderschön gesagt in der Bibel, und die Sünde wird weitergegeben von Geschlecht zu Geschlecht, seit der großen Ursünde. Das heißt, wir alle Menschen haben in uns eine Brüchigkeit, einen Anteil, weil wir nicht mehr das Perfektsein haben, dass Gott mit uns im Garten Eden spazieren ist, sondern wir tragen in uns einen verletzten Anteil durch die Ursünde. Und das will Gott heil machen. Und sobald er das heil macht, werden wir bessere Menschen. Und wenn wir bessere Menschen werden durch den Heilungsprozess Jesu Christi, dann wird die Welt besser, da wo wir stehen, da wo Gott uns hinstellt.
Heißt das, dass du diese gefallenen Geschöpfe betreust, die schon Christen sind, oder sind sie auf dem Weg?
Also die straffällig geworden sind, das sind, da wird erstmal das Opfersein durchgespielt und dann die Täterschaft, die ja große Auswirkungen hat durch ihre Straftaten. Und die begleite ich in diesen Selbsterkenntnisprozess. Es ist ja vor 5 Jahren hinzugekommen, wir nennen es die Feuerschale. Das sind Menschen, die kommen aus gutbürgerlichem Haus, vorwiegend Studenten zwischen 20 und 28. Die bleiben eine Woche, ich habe extra ein Haus dafür gebaut. Die bleiben bei uns und durchlaufen einen Selbsterkenntnisprozess, weil sie auch Verletzte sind. Die Auswirkungen sind natürlich nicht so groß wie bei Straffälligen. Dennoch gibt es Auswirkungen, Depressionen, Aggressionen, ja, also vielerlei Gestalt. Und das wird aufgearbeitet. Und das ist der Schlüssel halt. Wir müssen erst ins Lazarett, bevor wir einsatzfähig sind für die Aufgabe, die Gott für uns vorgesehen hat. Da reicht nicht das Bekunden der Nachfolge Jesu Christi. Wir können ja Schild und Schwert des Glaubens kaum halten, weil wir verletzt sind, sondern wir müssen erst von Gott heil gemacht werden. Wenn wir uns die ganzen Gleichnisse anschauen von den Heilungsprozessen, sie waren danach Jünger, Verkünder der Botschaft. Davor waren sie verletzte Wesen.
Denkst du, dass sie straffällig wurden, weil sie keine Hoffnung hatten?
Letztendlich ja, sie sind enttäuscht worden durch Verhaltensformen. Also es gibt so einen Übersatz, den ich immer wieder nenne. Das Beziehungsgeflecht, in dem ich aufgewachsen bin, konnte mir nicht ausreichend signalisieren, dass ich geliebt bin, wie ich bin. Und das setzt natürlich negative Glaubenssätze in unser Unterbewusstsein fest, die uns auch steuern dementsprechend. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen, sondern es gibt ein Verstehen. Und das ist nicht nur bei Straffälligen so, das ist bei allen Menschen so. Wir alle tragen eine Wunde in uns. Also die wenigsten, die wirklich die wenigsten, jetzt bei der Feuerschale waren 204 Leute. Und da waren zwei dabei gewesen, da haben wir nichts gefunden im Elternhaushalt. Man guckt ja in dem Beziehungsgeflecht. Und auf einmal sagt er zu mir, mein schlimmstes Erlebnis war, der war Asthmatiker und ist auf ein Gymnasium gekommen, wo ein Hospital wohl mit angeschlossen war, irgendwie für Lungenkranke und Asthmatiker und alles sowas. Ist auf ein Zimmer gekommen mit 9 Jungs, mit einer gewachsenen Struktur, und die haben den fertig gemacht, die haben den gemobbt. Er ist sozusagen in einer Blubberblase der Liebe groß geworden, kommt raus aus dieser Blubberblase und begegnet die Bösartigkeit der Menschen halt, ne? Und das hat ihn zutiefst irritiert. Er war schwerst depressiv gewesen halt.
Lieber Thorsten, wenn die hoffnungslosen Geschöpfe zu dir kommen, keine Hoffnung haben, welche Methode kommt da zum Tragen in der Zusammenarbeit oder in der Aufarbeitung oder Vermittlung der Hoffnung? Wie gehst du vor? Wie kannst du diese Hoffnung, dieses Gefühl vermitteln?
Also Hoffnung ist ein Symptom. Also Hoffnungslosigkeit, verzeiht. Hoffnungslosigkeit ist ein Symptom. Dafür gibt es eine Ursache. Und es geht um, Gott will nicht, wenn du im Rollstuhl sitzt, dir eine neue Klingel und eine neue Bereifung schenken, sondern er will, dass du aufstehst und läufst. Das heißt, Gott will zu der Ursache, er ist außerhalb von Zeit und Raum, er kann zu der Ursache zurückgehen, kann diese heilen, auf dass die Auswirkung, die Symptomatik von Hoffnungslosigkeit sich verwandelt in Hoffnung. Gott schließt ja niemanden aus, das heißt, es ist, eigentlich ist es, nicht eigentlich, sondern tatsächlich ist es einfach. Am Anfang steht die Selbsterkenntnis. Also es gibt ja viele Heilungsgottesdienste, wo sie da die Hände hochheben und Halleluja, mach mich heil. Und dann gehen die vorne zum Priester, den Stellvertreter Gottes. Und Gott fragt sie, was soll ich heil machen? Ich, keine Ahnung, ich habe den Eindruck, mit mir stimmt irgendwas, mach mich heil. Das funktioniert bei keinem Arzt. Das heißt, beim Arzt geht man hin und sagt, ich bin mit dem Mountainbike den Berg runtergefahren, habe mich zweimal überschlagen, habe hier zwei große Platzwunden und hier Schürfwunden. Dann geht der Arzt wohin? Er geht an die Wunden, die dich am meisten beeinträchtigen und heilt die. Das heißt, und die Symptomatik schwächt sich durch den Heilungsprozess ab. Es gibt ja manche Menschen, die setzen sich vor Gott hin und verschränken die Arme und sagen, zu, mach mich heil, du bist ja allwissend, du weißt, was mit mir passiert ist, ich muss mich damit nicht beschäftigen. Und Heilungsprozess sofort, zweitens ohne Schmerzen und drittens hätte ich gerne noch einen brennenden Dornbusch wie Moses. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns nochmal mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Wir müssen nochmal Berührung bekommen mit diesen negativen Erfahrungen, die uns irritiert haben halt. Da will Gott hin.
So wie bei deiner Geschichte, dass du sagst, wer bin ich? Und Gott spricht dann zu dir, ich weiß.
Genau. Und letztendlich sind diese 5 Jahre Einzelhaft, die ich da fast hatte, und dieser Selbsterkenntnisprozess, ist ja der Weg raus. Und die Feuerschale ist 5 Tage eine komprimierte Form meines eigenen Weges, den ich gegangen bin, um diese innere Freiheit zu erlangen.
Ja, Gott hatte mit dir wirklich einen Plan, dass du in dieser Einzelhaft warst, weil aus dieser Zeit wäre nicht diese Feuerschale entstanden.
Gibt alles einen Sinn. Deswegen, jetzt versteht man vielleicht auch den Satz, den ich vorangegangen gesagt habe, in dem ich sagte, ich möchte nicht einen Tag missen. Es war wirklich, es war sinnhaft, absolut sinnhaft.
Kommt die Gefängnisleitung auf dich zu? Oder wie funktioniert hier die Zusammenarbeit?
Ich wohne in einer Kleinstadt von 10.000 Leuten, da gibt es viel Drogen und Kriminalität. Und das ist meine Klientel geworden halt, ne? Vor Ort, weil ich habe den direkten Kontakt mit ihnen. Ich mache eigentlich mit ihnen eine Feuerschale, ohne dass sie es wissen, indem wir nämlich Arbeitsprozesse machen und ich immer wieder mal eine Frage so rüberschiebe, die natürlich auch Touché treffen tut und sich die Person damit auseinandersetzen kann. Also die Gefängnisarbeit ist ein Teil, der größere Teil ist aber die Feuerschale und das sind eben vorwiegend nicht Straffällige.
Wieso heißt sie Feuerschale, lieber Thorsten?
Es fing an, dass ich mit einem Freund, mit Guido, an einer Feuerschale gesessen habe in meinem Innenhof. Und er hat mir erlaubt, Fragen zu stellen, weil ich den Eindruck habe, ich sehe etwas in ihm und habe ihn daraufhin angesprochen. Er hat sich darauf eingelassen und er hat reagiert. Und manchmal hat er so unbewusst einen Satz angefangen mit einem Wort, aber nicht zu Ende geführt. Und dann hat er sich bewusst kontrolliert. Und ich habe eben auf das Unbewusste hingestört und habe gesagt, das ist ja genial, der reagiert ja hier. Unglaublich, das müsste man sehen. Und dann bin ich mit ihm. Müsste er sehen. Dann bin ich mit ihnen in mein Büro gegangen, habe eine Videokamera aufgestellt und habe das Gespräch weitergeführt und auf Video aufgenommen und danach abgespielt. Und er hat sich selber gesehen, nicht im Gespräch, sondern außerhalb des Gesprächs, wie er reagiert hat und hat wieder auf sich reagiert. Da habe ich wieder die Kamera aufgestellt, um ihn zu filmen, wie er sich sieht und wie er auf sich reagiert. Und wir nennen es die Feuerschale. Es bringt Licht in die Dunkelheit und Wärme in die Kälte der inneren Seele. Und das hatte so einen Erfolg gehabt, das ist ja alles Mund-zu-Mund-Propaganda, dass angefangen haben, die Leute darum zu beten, ob ich das mit ihnen auch machen kann. Das ist alles Mund-zu-Mund-Propaganda und ich bin auf 3 Monate ausgebucht halt, ne? Und sind jetzt dabei, dass Leute, die selber Feuerschale gemacht haben und von ihrer Persönlichkeitsstruktur dafür geeignet sind, das auch selber zu tun, dass sie das selber tun. Und wir entwickeln jetzt gerade ein Anleitungsbuch für Feuerschalenteilnehmer.
Kommen von anderen Konfessionen Leute?
Also es kommen vorwiegend Christen, ich würde sagen 90% Katholiken oder 80% und die anderen 20% teilen sich die Protestanten und Freikirchen. Und auch Ungläubige, aber das ist die weitaus geringste Zahl. Das ist einfach natürlich die Arbeit, weil der Selbsterkenntnisprozess ist das eine, das Opfer und die Täterschaft. Und dann geht es ja darum, wo gehe ich damit hin mit meinem Opfer und meinem Tätersein. Und genau da kommt erst Gott ins Spiel. Für das Opfersein, für das Heilwerden ist Gott zuständig. Das ist für uns Katholiken, wir haben den Vorteil des Tabernakels und der Realpräsenz Jesu Christi. Das heißt, in die Stille diese Wunden vor Gott bringen. Und die Täterschaft ist die Beichte. Also wir sind da katholisch hervorragend aufgestellt. Gott wusste ja darum. Deswegen hat er diese Sakramente eingesetzt.
Ich kann mir vorstellen, dass auch im Bereich der Katechese Wissen fehlt. Zum Beispiel, was ist der Sinn, der Zweck der heiligen Beichte oder der Ablauf der heiligen Messe? Ist das ebenso ein Bestandteil der Aufarbeitung?
Nach diesem Opfer und Täterschaft kommen wir bei dem Gottesbild an und meistens, nicht meistens, das ist falsch, meistens muss man nicht korrigieren, aber es gibt Fälle, wo man korrigieren muss, weil einfach das Gottesbild einfach nicht stimmt, sondern sie haben sich einen Gott gebastelt. Und da greift natürlich dann dementsprechend ein.
Gibt es eine priesterliche, seelsorgerische Begleitung?
Im Schnitt ist es immer der Donnerstag, also von Montag bis Freitag sind sie da und am Donnerstag sind wir eigentlich mit der Schuldfrage durch und dann kommt auch ein Priester, der Pfarrer Stefan Thiel, und der nimmt dann die Beichte ab, halt, ne, bei den Katholiken. Bei den anderen macht er ein Beichtgespräch.
Und wie hoch ist die Erfolgsquote, lieber Thorsten?
204.
204 Personen von wie vielen?
203 von 204. Einer war ein bibelfester Ungläubiger, so habe ich ihn genannt. Also der hat mir ständig Bibeltexte um die Ohren geknallt und nachher waren wir bei seinem Gottesbild gewesen und es stellte sich heraus, dass er Gott nicht allmächtig ist in seinem Gottesbild. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, du bist also ein bibelfester Ungläubiger. Herzlichen Glückwunsch.
Und jetzt sagst du, dass ihr dieses Konzept Feuerschale erweitern möchtet. Wie sieht das konkret aus? Was ist geplant?
Also wir sind jetzt mehrere Leute und erarbeiten, wir sind fast am Ende schon, ein Arbeitsbuch, ein Anleitungsbuch für Feuerschalen zu erarbeiten, das in Druck gehen soll.
Lieber Thorsten, nicht nur Feuerschale ist ein Engagement von dir, sondern auch Albanien. Kannst du etwas darüber berichten?
Ich habe ehrenamtlich Migrantenarbeit gemacht. Und dabei war ein Ehepaar mit einem Kind, kam aus Albanien, das war klar gewesen, die müssen nach 2 Jahren wieder zurück, weil sie aus einem sicheren Herkunftsland kommen. Und wir hatten denen schon die Wohnung eingerichtet und geholfen, wo wir nur konnten. Und uns war klar, die dürfen nur mit 20 Kilo zurück in ihr Land mit dem Flugzeug. Und habe dann gesagt, pass auf, ich packe alles zusammen hier und noch ein bisschen mehr oben drauf. Mit funktionierenden Kaffeemaschinen und was weiß ich, vielleicht könnt ihr einen kleinen Laden auch machen, weil in Albanien gibt es halt nicht so ein Sicherungssystem wie bei uns. Und ich bringe euch das runter nach Albanien. Das habe ich getan und bin dort unten einer Ordensschwester begegnet, die Schwester Adelina. Und die hat zu mir gesagt, willst du Not sehen? Habe ich gesagt, na, ich sehe sie doch hier, das ist ein kleiner Ort, Rubik. Und da sagt sie, nee, ich zeig dir mal Not. Und wir sind in die Bergregionen gefahren, also da, wo wirklich die letzten Häuser an der Straße sind. Und da bin ich in einem Fall einer Familie begegnet. Der Vater war, also 3 Kinder, frisch geboren, 8 Wochen altes Mädel und noch 2 Geschwister, also die Mutter alleine mit 3 Kindern in einem kleinen Raum. Und er war so feucht, dass die Kamera beim Fotografieren fast beschlossen ist. Und die Not hat mich, die ich doch einfach so wahrgenommen, hat mich so sehr bedrückt, dass ich raus wollte aus dem Raum, wieder ran, also in die frische Luft. Und über den Türstock war ein Bild in Deutsch, ein bunter Farbklecks, der meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, und zwar Faustina. Auf Deutsch, Jesus, ich vertraue auf dich. Habe ich mich umgedreht, ich wusste sofort, worum es geht, und sagte, dieses Vertrauen soll sich auszahlen, ich komme wieder. Von da an, das ist jetzt 10 Jahre her, habe ich ja angefangen, Hilfstransporte für Albanien, eine katholische Gegend, Rubik, zu organisieren. Und seit 5 Jahren fahren wir mit einem 40-Tonner runter und verteilen dort Hilfsgüter und sind angeschlossen an ein Kinderheim und Waisenhaus und bauen Spielplätze. Dieses Jahr ist ein Swimmingpool für die Kinder dran, dass sie schwimmen lernen können. Und das machen wir seit 10 Jahren, sind da zwischen 12 und 16 Personen, die runterfahren für 2 Wochen, unten bleiben, alles Werkzeug nehmen wir mit, weil es laufen auch immer ein Haufen Reparaturen dann über ein Jahr und helfen dort unten. Ja, und das ist einfach eine richtig coole Sache.
Dann bist du nicht nur bei der Feuerschale Hoffnungsträger, sondern auch in Albanien.
Ein Freund hat zu mir gesagt, wo ich damit angefangen habe, der schon seit vielen Jahren Hilfstransporten macht: Thorsten, du musst dir klar sein darüber, wenn du jetzt damit anfängst, du gehst dort unten eine Verantwortung für die Menschen ein.
Was macht es mit dir persönlich? Man hat ja irgendwie dann auch einen Druck oder eine Erwartungshaltung an einen selbst. Man denkt dann, ja, ich muss doch die Hoffnung erfüllen, dieses Gefühl, auch in Albanien und auch bei der Feuerschale. Gibt das nicht extrem viel Druck?
Ja, wenn man diese Erwartung, diesen Anspruch an sich hat, sehr, das würde sicherlich einen ganz großen Druck geben, aber ich habe ihn einfach nicht. Ich habe einfach Spaß daran halt. Und wenn ich Spaß habe und mein Bestes gebe und die Talente, die Gott mir geschenkt hat, einsetze, warum soll ich da Druck haben? Ich verstehe es nicht. Und ich gehe ja nicht runter, um ein Geschäft zu machen. Also ich bringe euch was runter und ich will einen Dank. Nein, ich komme runter, ich sehe eure Not. Also die Schwester Adeline hat immer gesagt, wo ich gefragt habe, was brauchen die? Da hat sie gesagt, komm mit, Thorsten, guck dir das an, du siehst es. Und die Freude, die meine persönliche oder von den Leuten, die helfen, wenn du dann so ein zwei Etagen in den Bergen, so ein zwei Etagen Spielplatz hingestellt haben für die Kiddies und die das erste Mal auf dem Trampel, da, Trampel, Trampel, wie heißt
Trampolin.
das, Trampelon? Trampolin, Trampolin, rumhüpfen und feixen und jodeln. Mann, wo kannst du dir das einkaufen? Also ich fahre nicht runter, um es zu bekommen, aber dann zu sehen, dass die Kinder durch diese einfachen Dinge, die wir dort unten machen, so einen Spaß haben und so frei werden. Also wo gibt es denn was Schöneres?
Sehr schön, sehr schön. Wie können wir dich unterstützen? Du organisierst regelmäßig solche Transporter.
Zeit besteht. Wir haben einen Verein, der heißt Maria hilft. Wir haben auch eine Website, wenn die Zuhörer im Prinzip mal recherchieren wollen. Also kommt und seht, schaut euch das an, was wir da tun seit vielen Jahren, tun dürfen, in, aus und durch die Gnade Gottes. Da gibt es dann unten auch eine Kontonummer von unserem Vereinskonto. Die Website heißt Maria hilft, zusammengeschrieben mit T am Ende.com.
Da bekommt man auch Informationen über die Feuerschale.
Über die Feuerschale, über Albanien Hilfstransport, da sind meine Tagebuchaufzeichnungen, sind dort digitalisiert, da kann man so 280 Seiten, sieht man meinen Prozess der Entwicklung, der inneren Entwicklung kann man nachvollziehen. Also man sieht eigentlich unseren Alltag.
In welchem Kontext würdest du die Hoffnung, die Pilgerschaft einordnen?
Ja, also haben ja alle 25 Jahre, haben wir ja die Heilige Pforte geöffnet. Wenn sie jedes Jahr geöffnet wäre, würde sich das, die Wichtigkeit auch ein bisschen verfliegen. Und ich bin jetzt 64 plus 25, das wird wohl nichts. 89, so Gott will, vielleicht, aber die Wahrscheinlichkeit eher gering. Das heißt, ich werde dieses Jahr auch nach Rom pilgern, mit dem Fahrrad hinfahren, um einfach auch nochmal zu reflektieren, die vielen Jahre. Und natürlich auch meine Schuld abgeben und dann durch die heilige Pforte gehen und die Kommunion empfangen.
Und wie gestaltest du generell das heilige Jahr und mit deiner Frau Claudia zusammen?
Also wenn das so bleibt, wie es ist, dann ist das schon mal gut halt, ne? Also wir haben keine großen Erwartungen. Wir versuchen uns natürlich mehr gut zu werden, nicht besser. Besser kannst du auch im Schlechten werden, sondern mehr gut zu werden. Und das ist eine tägliche Umkehr. Das heißt, wir müssen jeden Tag uns und in jeder Situation mit den Begegnungen mit Menschen und Natur entscheiden für das Gute.
Lieber Thorsten, habe ich nun etwas vergessen anzusprechen, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Nein, die Botschaft, es gibt Hoffnung. Also wer meine Lebensgeschichte kennt, hoffnungsloser Fall, betoniert ihn in eine Tonne ein und schmeißt ihn in den Fluss. Das mag aus menschlichen Ermessen und Sichtweisen richtig sein, aber aus, nicht aus der göttlichen. Für Gott ist niemand verloren. Das beste Beispiel ist ja der gute Schächer in den letzten Sekunden seines Lebens. Der eine sagt, wenn du Gott bist, steig doch herab und zeig deine Allmacht. Er klagt ihn sogar noch an und verspottet ihn. Und der andere hatte Einsicht, er hatte Selbsterkenntnisprozess durchlaufen. Er sagt, schweig, dieser da hat keine Schuld. Und sagte zu Jesus, gedenke doch meiner, wenn du im Paradies bist. Und jetzt kommt der Oberhammer, weil er diese Erkenntnis hatte und Buße hatte darüber und Reue, sagt er zu ihm, wahrlich, wahrlich, heute noch, nicht irgendwie Fegefeuer, sondern gleich durchrutschen, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt, Hoffnung ist immer berechtigt. Ein Christ, der sagt, ich bin hoffnungslos oder, na, was gibt es noch, dass ich verzweifelt. Ein Christ, der sagt, dass er verzweifelt ist, ist nicht Christ. Ein Christ darf zweifeln, aber er darf nicht verzweifelt sein.
Denkst du in anderen Religionen, dass die Hoffnung weniger stark mitspielt oder mitschwingt?
Also ich denke, dass es egal welche Religion, ob es Naturreligion oder ähnliches, wir sind religiöse Wesen. Gott hat uns erschaffen. Kommt, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Das heißt, unsere Seele hat eine Erinnerung an den Urzustand vor dem Sündenfall. Und sie streckt sich danach aus, zu diesem Zustand wieder halt. Und das Christentum ist der direkte Weg dorthin. Nur durch ihn kommt das Heil. Alles andere, die Sehnsucht ist auch in den anderen Religionen vorhanden oder Glaubensrichtungen ist vorhanden, weil die Seele es in sich drinne trägt, wie eine Prägung. Und erfüllen kann es nur Jesus der Christus. Punkt.
Lieber Thorsten, möchtest du ein Abschlussplädoyer an die Zuhörerschaft richten? Vielleicht auch an gefallene Geschöpfe, die keine Hoffnung im Herzen tragen?
Der Satz bleibt der gleiche. Es gibt Hoffnung halt. Ne? Es gibt wirklich Hoffnung. Der Blinde hatte gar keine Hoffnung mehr. Dann hört er vor den Jesus und sagt, Jesus fragt, also das ist eine tolle Geschichte, ne? Die Jünger drängen ja den ab, er rief ja schnell, König David, wollte sich durchdrängeln zu Jesus und die Jünger bemerken ihn und drängen ihn ab und sagen, lass unser Meister in Ruhe. Aber Jesus hat ihn gehört mit seiner Not und sagt zu den Jüngern, eine wunderbare göttliche Pädagogik, die ihn vorher abgedrängt haben, zu denen sagt er, bringt ihn zu mir und fragt diesen blinden Menschen, was kann ich dir Gutes tun? Halt, ne? Was ist es, das ich dir tun darf? Und er hat nur einen einzigen Wunsch. Ich will sehen. Ich will sehen. Das heißt, wir müssen eine Erkenntnis haben, wo sind wir blockiert durch die Ursünde, auf dass wir auch wissen, was wir ihnen hinzureichen haben und dürfen dann dieses Wunder erlebt. Er, großgeschrieben, Bindestrich, lebt. Ich habe ihn erlebt. Und dann sind wir Mystiker. Dann sind wir, ich glaube, der Kardinal Meissner hat das gesagt, die Christen von morgen müssen eine tatsächliche Verbindung zu Gott bekommen, eine Beziehung zu Gott. Und nicht nur, dass ich bete, sondern dass ich wirklich weiß, er hat mich heil gemacht. Wenn ich ein Hinkender war und jetzt laufen kann, wenn du alles probiert hast, diese blutflüssige Frau, die hat alles ausprobiert, die hat ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, im Prinzip, um heil zu werden halt, ne? Und hat dann eine Berührung mit Gott. Und Gott sagt, wer hat mich berührt, dreht sich um und sie ist heil. Sie ist heil. Das heißt, wir müssen erkennen, dass wir eine Irritation in uns haben, eine Verletzung in uns haben. Dessen müssen wir uns bewusst werden durch Selbsterkenntnisprozess. Und wenn wir dann mit dieser Verletzung und unserer letzten Hoffnung, vielleicht kann Gott mich ja heil machen, halt, ne, kann mir da helfen und zu Gott gehen und sehen, dass sich etwas verändert, dann weiß ich doch, es war nicht mein Bizeps, es war nicht der Arzt von nebenan, es war Jesus der Christus. Und dann haben wir Gott, er lebt. Er lebt wirklich. Und das heißt, in dem Moment rede ich anders über Gott und ich anders mit Gott.
Herzlichen Dank, lieber Thorsten. Und vielen Dank, liebe Hörerfamilie, dass Sie heute bei uns waren und Thorsten Hartungs bewegende Geschichte gelauscht haben. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Hoffnung und Glaube selbst in den dunkelsten Momenten des Lebens einen Neuanfang ermöglichen kann. Wir danken dir, lieber Thorsten, für deine Offenheit und die wertvollen Einblicke, die du mit uns geteilt hast in dein Leben, in deine Arbeit. Und mögest du in deiner Rolle als Hoffnungsträger und mit deiner lieben Frau Claudia unter dem Schutz Gottes an der Hand Marias stehen und möge dich und uns alle die Botschaft der Hoffnung begleiten, nicht nur an Weihnachten, sondern tagtäglich und immer wieder stärken. Vergelt's Gott, lieber Thorsten, und wir freuen uns auf einen nächsten Beitrag mit dir. Herzlichen Dank, lieber Thorsten.
Ja, vergelt's Gott und segne's Gott.
Danke. Liebe Hörerfamilie, wir möchten auch auf die Homepage von Thorsten Hartung www.mariahilft.com hinweisen. Wir danken für Ihr Interesse und Ihr Dabeisein und Ihre Gebete natürlich. Es verabschiedet sich Andrea Marti von Ihnen allen. Grüezi Gott.